Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, in der letzten Sendung sprachen wir über die Erscheinungen von 1917 in Fatima und insbesondere über den ersten Erscheinungstag, dem 13. Mai 1917. Es war der Sonntag vor Christi Himmelfahrt. Worin bestanden die Kernaussagen der Mutter Gottes anlässlich dieser ersten von sechs Erscheinungen? Die Gottesmutter sagte, sie komme vom Himmel. Die drei Kinder, Lucia, Jacinta und Francisco, erhielten die Zusage, dass auch sie in den Himmel kommen würden. Auf die Frage von Lucia über das Schicksal zweier jüngst verstorbener Mädchen aus Aljustrel sprach die Mutter Gottes vom Fegfeuer, in dem eine der beiden bis zum Ende der Welt bleiben müsse. Die Mutter Gottes fragte die Kinder, ob sie bereit wären, sich Gott zu schenken durch Opfer und Leiden, was die Kinder mit Begeisterung, mit Ja, das wollen wir, bestätigten. Dann bat die Gottesmutter die Kinder, täglich den Rosenkranz zu beten und in den nächsten 5 Monaten, jeweils am 13., an denselben Ort zu kommen. Und so wollen wir heute die zweite Erscheinung am Mittwoch, den 13. Juni 1917, betrachten. Vorab müssen wir jedoch noch wissen, was sich nach der Erscheinung vom 13. Mai ereignete. An diesem 13. Mai 1917, als die Kinder mit ihren Herden nach Aljustrel zurückkamen, schärfte Lucia den beiden Gefährten noch einmal ein, ja, nichts zu verraten. Nein, nein, wir werden schweigen, versprachen die beiden. Daheim jedoch fühlte sich Jacinta wie auf glühenden Kohlen. Sie war gewohnt, der Mutter alles zu erzählen, was tagsüber vorgefallen war. Und heute, wo etwas so Großes, außerordentlich geschehen war, sollte sie da nicht ihr Herz ausschütten? Ich hielt es einfach nicht mehr aus, zu schweigen, gestand sie später. Sie lief zur Mutter, schlang die Arme um ihren Hals und rief, »Mama, heute habe ich in der Govadairia die Mutter Gottes gesehen.« »Was sagst du da? Bist du verrückt geworden? Bist du vielleicht so heilig, dass dir die Mutter Gottes erscheint?« Beschämt senkte Jacinta den Kopf. »Aber ich habe sie wirklich gesehen, Mama.« Und nach einer kleinen Weile, »Mama, jetzt bete ich mit Francisco den Rosenkranz. Die Mutter Gottes hat es uns aufgetragen.« Als das Gebet beendet war, kam das Mädchen zur Mutter zurück. »Wir müssen alle Tage den Rosenkranz beten, Mama. Das will die Madonna.« Während des Abendessens fragte die Mutter in Gegenwart der ganzen Familie, was eigentlich geschehen sei. Und Jacinta schilderte alles haargenau. Francisco, ihr Bruder, war zurückhaltender. Er begnügte sich damit, zu bestätigen, was die Schwester sagte. Am nächsten Tag ging Frau Olimpia Marto zu Frau Santos, der Mutter Lucias, um zu hören, was diese daheim berichtet hatte. Aber Lucia hatte nichts verraten. Der Mutter war auch nicht das Mindeste an dem Mädchen aufgefallen. Erst auf ihr Befragen erzählte sie aufrichtig, was sie gesehen hatte. Es stimmte völlig mit dem überein, was Frau Marto schon von ihren Kindern wusste. Lucia tat es sehr leid, dass die Geschwisterkinder nicht geschwiegen hatten. Sie hätte das Geheimnis nie ausgeplaudert. Frau Santos schwieg für den Augenblick, aber je mehr sie über die Sache nachdachte, desto mehr kam sie zur Überzeugung, dass kein wahres Wort an dem Ganzen sein könne. Unterdessen verbreitete sich die Nachricht von dem Vorgefallenen blitzschnell. Frau Olympia Marto hatte die Sache den Nachbarn mitgeteilt, und schon am nächsten Tage wusste nicht nur ganz Al-Schustrel davon, sondern ganz Fatima. Wie zu erwarten war, glaubte den Kindern kein Mensch. Die meisten spotteten, schimpften sie Betrüger und übten scharfe Kritik an den Eltern, die nicht imstande seien, ihre Kinder im Zaum zu halten. Frau Santos hielt es nicht mehr aus. Sie ging zum Pfarrer, um ihm ihr Leid zu klagen. »Gerade mich muss ein solches Unglück treffen.« »Was für ein Unglück?« »Nun, Lucia macht uns doch zum Gespött des ganzen Dorfes.« »Aber wenn es wahr wäre, was sie erzählt, dann wäre es doch eine große Gnade für euch, und alle würden euch beneiden.« »Wenn es wahr wäre, aber das kann ja nicht wahr sein. Wenn Lucia anfängt zu lügen, es ist das erste Mal, dass sie lügt, aber ich werde sie lehren, die Wahrheit zu sagen.« Nach Hause zurückgekehrt, bekam das arme Kind seine Lektion. Und nicht nur Worte. Nach einer in Ärger und Unruhe verbrachten Nacht war Lucias Mutter entschlossen, dem Gerede der Nachbarn und den eigenen Zweifeln ein Ende zu machen. »Lucia«, rief sie, »du stehst jetzt sofort auf und gehst zu den Nachbarn. Dort gestehst du, dass du uns alle belogen hast. Verstanden?« Aber die Mutter konnte befehlen und schmeicheln, drohen und schlagen. Sie erreichte bei dem sonst so folgsamen Mädchen nichts als ein ehrfurchtsvolles Schweigen. Und wenn die Mutter sie zur Antwort drängte, beteuerte sie nur: »Ich habe nicht gelogen. Ich habe die Mutter Gottes wirklich gesehen.« Frau Santos sah ein, dass für den Augenblick nichts zu machen war, und schickte darum das Kind mit den Schafen auf die Weide. Sie befahl ihr jedoch, den ganzen Tag darüber nachzudenken, was sie angestellt habe. »Noch nie habe ich meinen Kindern eine Lüge durchgehen lassen«, schloss sie erzürnt, »und einen solchen Betrug kann ich schon gar nicht verzeihen. Heute Abend gehst du zu allen, die du belogen hast, um dein Unrecht zu gestehen und sie um Verzeihung zu bitten.« Traurig trieb Lucia ihre Herde auf den Berg. Die Geschwisterkinder erwarteten sie schon. Als sie das tränenüberströmte Gesicht erblickten, riefen sie: »Was hast du? Was hat es gegeben?« »Die Mutter will mich zwingen, zu sagen, ich hätte gelogen. Aber wie kann ich das sagen?« »Siehst du, das ist deine Schuld«, wendete Francisco sich an sein Schwesterchen. »Warum konntest du nicht den Mund halten?« Jacinta brach in Tränen aus. Sie kniete vor Lucia nieder und bat mit gefalteten Händen: »Verzeih mir, es war Unrecht von mir, aber ich verspreche, dass ich jetzt niemandem mehr etwas sagen werde.« Als Lucia am Abend nach Hause zurückkehrte, begann die Mutter von Neuem mit ihrem Schelten und Drohen. »Wenn du deine Lüge nicht eingestehst, werde ich dich in ein dunkles Loch sperren, wo du keinen Sonnenstrahl mehr siehst.« Und Lucias Schwestern standen ganz auf der Seite der Mutter. Herr Marto hingegen beteuert heute, dass er nicht lange gebraucht habe, um den Berichten der Kinder vollen Glauben zu schenken. »Diese Kinder und Lügen, oh Gott«, Franziska und erst Jacinta. Nein, das scheint unmöglich. Herr Santos stand den Berichten der Kinder gleichgültig gegenüber. Wie gern hätte die arme Kleine gehorcht und die Mutter versöhnt. Aber konnte sie die heiligste Jungfrau verleugnen? So blieb ihr nichts übrig, als dem lieben Gott ihr Leid aufzuopfern, wie die Erscheinung sie es gelehrt hatte. Niemand kümmerte sich um sie. In einem einsamen Winkel ließ sie ihren Tränen freien Lauf. Aber trotz aller Leiden waren die Kinder fest entschlossen, am verabredeten Tage ihrem Versprechen gemäß in der Cova da Iria die hohe Frau zu erwarten. So kam der 12. Juni heran, der Vorabend des Sankt Antonius-Tages, der in ganz Portugal festlich begangen wird, ganz besonders aber in Fatima, da der Heilige der Kirchenpatron der Gemeinde ist. Gegen Abend schmiegte sich Jacinta an die Mutter und schmeichelte: »Mama, geh morgen nicht zum Antoniusfest. Komm lieber mit uns zur Cova da Iria, damit du auch die Madonna siehst.« »Was fällt dir ein? Du wirst nicht hingehen. Es hätte auch keinen Zweck, denn die Madonna wird dir bestimmt nicht erscheinen.« »Doch, Mama, ganz sicher. Die Madonna hat gesagt, dass sie kommen wird. Und so wird sie auch kommen.« »Also, du willst nicht zum Antoniusfest gehen?« »Der heilige Antonius ist nicht schön.« »So? Ja, warum denn?« »Oh, die Mutter Gottes ist viel, viel schöner. Ich gehe mit Lucia und Francisco zur Cova da Iria. Wenn uns dann die Dame sagt, wir sollen zum Antonius gehen, dann werden wir gehen.« Am nächsten Tag verließ das Ehepaar Marto in aller Frühe schon das Haus, um zum Jahrmarkt von Pedreiras zu gehen. Die Bitten der Kinder beachteten sie nicht. Sie wollten wohl zeigen, dass sie nicht viel von den Erzählungen hielten. Doch ließen sie ihnen volle Freiheit, zur Cova da Iria zu gehen. Frau Santos wollte ihre Tochter Lucia beobachten, wagte das aber nicht selbst zu tun. Sie wollte die Schande nicht miterleben, ob des entdeckten Betruges, sondern sie beauftragte damit die größeren Kinder. Gegen 11 Uhr pilgerten die drei Kleinen zu dem Orte, an den die Himmelskönigin sie bestellt hatte. Doch sie gingen nicht allein. Eine Gruppe von etwa 50 Personen folgte ihnen. Neugierige, die sehen wollten, was an der Geschichte sei, die schon so viel Staub aufgewirbelt hatte. Eine dieser Personengruppe von ihnen erzählte später: »Zur festgesetzten Stunde kamen die Kinder bei der Cova da Iria an. Unter der großen Steineiche knieten sie nieder. Die Steineiche, die circa 50 Schritte vom Ort der Erscheinung entfernt ist. Sie beteten den glorreichen Rosenkranz. Als sie ihn beendet hatten, erhob sich Lucia, richtete Umhang und Kopftuch zurecht, als ob sie in die Kirche gehen wollte, und wendete den Blick nach Osten, von wo sie die Erscheinung erwartete. Die Umstehenden fragten, ob man wohl werde lange warten müssen. »Oh nein«, antwortete das Mädchen. Die beiden anderen Kinder meinten, es wäre noch Zeit, einen zweiten Rosenkranz zu beten. Doch Lucia sagte: »Es hat doch schon geblitzt. Jetzt kommt die Dame.« Und eilends lief sie zur kleinen Steineiche, die Gefährten folgten ihr. Hören wir den Bericht dieser mitgegangenen Person weiter. »Ich habe alles gehört, was Lucia mit der Erscheinung gesprochen hat, aber ich habe weder etwas gesehen noch eine Antwort gehört. Nur etwas Außerordentliches bemerkte ich. Es war Juni. Die Steineiche war mit langen, jungen Blättern bedeckt. Die zarten Äste des Baumes bogen sich während der Erscheinung, als ob das Gewicht der Dame wirklich auf ihnen gelastet hätte. Nach der Vision erklärte Lucia, die Dame sei gegen Osten verschwunden, und alle Äste und Blätter der Steineiche waren nach Osten gerichtet, als ob sie vom Mantelsaum der Dame gestreift worden wären. Die Unterredung dauerte ungefähr 10 Minuten. Lucia faltete die Hände wie zum Gebet, und man hörte sie sprechen. »Signora hat mich gebeten, hierher zu kommen. Sie möge mir sagen, was sie wünscht.« Dann, so erzählte Frau Carreira, und die Tatsache wird noch durch andere Zeugen bestätigt, hörten wir eine ganz zarte Stimme. Die Worte aber konnten wir nicht verstehen. Es war wie das Summen einer Biene. Lucia, Jacinta und Francisco hingegen sahen die schöne Dame in ihrem Lichtglanz, und die beiden Mädchen hörten sie antworten. »Ich will, dass ihr am 13. des nächsten Monats hierher kommt, dass ihr fortfahrt, täglich den Rosenkranz zu beten, und dass ihr lesen lernt.« Lucia bat für einen Kranken, den man in ihr Gebet empfohlen hatte. »Wenn er sich bekehrt, wird er im Laufe des Jahres genesen.« Dann vertraute sie den drei Kindern ein Geheimnis an, oder besser, ein erstes Geheimnis. Francisco, der die Worte der Erscheinung ebenso wenig gehört hatte wie das erste Mal, erfuhr sein Geheimnis durch Lucia. Um was handelte es sich? So sehr man auch die Kinder drängte und auszuforschen suchte, sie verrieten es nie. Sie sagten nur, es betreffe ihr persönliches Wohl, aber nicht, dass sie in dieser Welt reich oder glücklich würden. Man vermutete, dass die heiligste Jungfrau den drei Sehern ihr künftiges Schicksal enthüllte, nicht ihr ewiges Los, denn schon bei der ersten Erscheinung des 13. Mai 1917 hatte sie ihnen ja die ewige Seligkeit versprochen. Aber vielleicht, so meinte man, hatte die Mutter Gottes Lucia eingeladen, die Welt zu verlassen und Klosterfrau zu werden. Das wäre auch eine verständliche Erklärung für die Aufforderung, lesen zu lernen. Den zwei Kleinen hatte sie vielleicht ihren baldigen Tod angekündigt, denn die Kinder sprachen immer mit großer Bestimmtheit davon. Das erste Geheimnis wird enthüllt. Heute wissen wir, dass die Vermutungen nicht den Kern der Sache trafen, sondern nur ihre Nebenumstände. Wir besitzen eine authentische Abschrift des Dokumentes, das Lucia im Gehorsam gegen ihren Seelenführer niedergeschrieben hat. In diesem erzählt sie, dass sie sich am 17. Dezember 1917 an Jesus im Tabernakel mit der Frage wandte, wie sie den Auftrag ihres Seelenführers ausführen könne, schriftlich über einige Gnaden zu berichten, die sie von Gott empfangen hatte, da sich unter ihnen auch das Geheimnis der heiligsten Jungfrau befand. Und Jesus ließ sie klar und deutlich die Worte vernehmen. »Schreibe, meine Tochter, schreibe nur alles, was man dir befiehlt. Schreibe auch nieder, was dir die allerseligste Jungfrau zur Zeit der Erscheinungen enthüllt hat, als sie von dieser Andacht, nämlich der Andacht zum unbefleckten Herzen Mariens, sprach. Doch über das, was den Rest des Geheimnisses betrifft, bewahre weiterhin Schweigen.« Das letzte Dokument, das die Seherin im Auftrag des Bischofs von Leiria am 8. Dezember 1941 schrieb, ermöglicht es uns, das Zwiegespräch während der zweiten Erscheinung vom 13. Juni wiederzugeben. Lucia, ich möchte euch bitten, uns alle drei ins Paradies mitzunehmen. Ja, ich werde bald kommen, um Francisco und Jacinta zu holen. Du jedoch musst länger hier unten bleiben. Jesus will sich deiner bedienen, damit die Menschen mich kennen und lieben lernen. Er will die Verehrung meines unbefleckten Herzens in der Welt begründen. Wer sie übt, dem verspreche ich Heil. Diese Seelen werden von Gott bevorzugt werden wie Blumen, die ich vor seinen Thron bringe. So muss ich allein hier unten bleiben, fragte Lucia betrübt. Ohne Zweifel standen vor ihrem Geist die Verfolgungen, die sie seit 3 Wochen zu erdulden hatte. Nein, mein Töchterlein, leidest du sehr? Verliere nicht den Mut. Ich werde dich nie verlassen. Mein unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht sein und der Weg, der dich zu Gott führt. Während die Madonna die letzten Worte sprach, öffnete sie wie bei der ersten Erscheinung die Hände, und von den Händen strahlte eine Lichtflut über sie aus, in der sie sich selbst in Gott sahen. Es schien, als ob Francisco und Jacinta in dem Strahlenbündel stünden, das zum Himmel aufstieg, wohin sie bald gehen sollten, Lucia hingegen in jenem, das sich zur Erde ergoss. Vor der rechten Hand der Erscheinung sah man ein Herz, rings von Dornen umgeben, die von allen Seiten einstachen. Sie erkannten, dass es das unbefleckte Herz Mariens war, welches durch die vielen Sünden der Welt verwundet wird und nach Sühne und Wiedergutmachung verlangt. Lucia berichtet, mir scheint an diesem Tag bezweckte jenes Licht, unseren Seelen Kenntnis vom unbefleckten Herzen Mariens zu geben und uns besondere Liebe zu ihm einzuflößen, während es die beiden anderen Male, wie ich glaube, uns Kenntnis von Gott und Liebe zu ihm und zum Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit geben sollte. Von jenem Tage an haben wir tatsächlich eine inbrünstige Liebe zum unbefleckten Herzen Mariens empfunden. Und sie schloss, das meinten wir, als wir sagten, die Mutter Gottes habe uns im Juni ein Geheimnis enthüllt. Sie befahl uns damals nicht zu schweigen, aber wir fühlten, dass der Herr es von uns wollte. Die Bitte der Gottesmutter, sich ihrem unbefleckten Herzen zu weihen, gehört zum Kern der Botschaft von Fatima. Und man muss dieser Bitte mit allerhöchster Ehrerbietung gegenübertreten. Diese Weihe wird einen großen Einfluss haben auf das Geschehen in der Welt. Denn das Eingreifen des Himmels war immer stärker als die Mächte und Gewalten unseres Kosmos. Die Gottesmutter hat also bereits bei den Erscheinungen von 1917 in Fatima die Verehrung ihres unbefleckten Herzens vorbereitet. Was das bedeutet und welche Bitten diese Verehrung in sich trägt, wird Schwester Lucia im Dezember 1925 in Pontevedra, Spanien, kundtun. Denn wenn man bedenkt, welch großes Zeichen die Gottesmutter beim Sonnenwunder gegeben hat, und dass die Menschen trotzdem wie achtlos darüber hinweggegangen sind, erkennt man, dass Maria sich beklagt. Und zwar sagte sie, meine Tochter, siehe mein Herz, umgeben von Dornen, mit denen es die undankbaren Menschen durch Lästerungen und Undankbarkeiten ständig durchbohren. Bemühe wenigstens du dich, mich zu trösten, und mache bekannt, dass ich verspreche, all jenen in der Todesstunde mit allen Gnaden beizustehen, die für das Heil der Seelen notwendig sind, die 5 Monate lang jeweils am ersten Samstag beichten, die heilige Kommunion empfangen, einen Rosenkranz beten, das heißt 5 Gesetze, und mit mir eine Viertelstunde verbringen, indem sie die Geheimnisse des Rosenkranzes betrachten, in der Absicht, mir dadurch Sühne zu leisten. Das ist die große Verheißung, die Schwester Lucia in Pontevedra am 10. Dezember 1925 von der Gottesmutter gegeben wurde. Folgendes ist dabei zu beachten. Der Herz-Maria-Sühne-Samstag ist immer der erste Samstag im Monat, selbst wenn an diesem Tag ein höheres Fest gefeiert wird oder auch wenn der Herz-Jesu-Freitag auf die folgende Woche fällt. Auf die Frage, warum werden 5 Samstage verlangt und nicht 9 oder 7 zu Ehren der Schmerzen unserer lieben Frau, gab uns Schwester Lucia folgende Antwort, die sie von Jesus selber erhielt. Meine Tochter, der Grund ist einfach. Es gibt 5 Arten von Beleidigungen und Lästerungen, die gegen das unbefleckte Herz Mariens begangen werden. Erstens, die Lästerungen gegen ihre unbefleckte Empfängnis. Zweitens, die Lästerungen gegen ihre immerwährende Jungfräulichkeit. Drittens, die Lästerungen gegen ihre göttliche Mutterschaft. Viertens, die Lästerungen jener, welche versuchen, in den Herzen der Kinder öffentlich die Gleichgültigkeit, Verachtung oder sogar Hass gegen die unbefleckte Mutter zu säen. Und fünftens, die Beleidigungen all jener, welche sie in ihren heiligen Bildern beschimpfen. Maria wünschte, dass der Papst die ganze Welt ihrem unbefleckten Herzen weihen solle, was dann am 31. Oktober 1942 zum ersten Mal geschah. Kehren wir zurück zum Bericht über den 13. Juni 1917. Als sich die Erscheinung zu entfernen begann, hörte man einen Laut, als ob in der Ferne eine Rakete platzte, oder wie andere sich im Prozess ausdrückten, einen unterirdischen Donner, der von der Steineiche herkam, und man sah, wie sich ein weißes Wölkchen in den Himmelsraum erhob. Die Seher folgten mit sehnsüchtigen Blicken der heiligsten Jungfrau, wie sie auf der Lichtbahn höher schwebte. Ihr Glanz schien den Himmel zu öffnen. Lucia schrie, »Wenn ihr sie sehen wollt, da ist sie, da!« Und sie wies mit dem Finger genau auf das Wölkchen, das die Umstehenden sahen. Als dieses verschwand, rief sie, »Jetzt ist's vorbei, der Himmel ist geschlossen.« Nun kehrten alle nach Fatima zurück, wo sie gerade beim Ende des Gottesdienstes anlangten. Unterwegs empfahl Lucia den Leuten, sie möchten alle Tage in der Familie den Rosenkranz beten, weil das die Madonna so wolle. Pater Otto Meyer schreibt in seinem Buch »Pilgerfahrt nach Fatima 1967« unter anderem, »Gott der Herr hat die beiden heiligsten Herzen zum Zeichen für diese Welt gesetzt, um unsere verwahrlosten und hochmütigen Herzen zu heilen. Er hat auch dem reinsten Herzen der Jungfrau und Mutter Macht gegeben, damit wir durch die Reinheit ihres Herzens vollkommenen Schutz und Hilfe erlangen. Da sie schon als Mutter keines ihrer Kinder vergessen kann um wie viel mehr wird sie denen beistehen, die in die Zufluchtsstätte ihres unbefleckten Herzens eintreten, um dort den harten Versuchungen und Verfolgungen unserer Zeit zu entgehen. Sie freut sich über jedes ihrer Kinder auf allen Kontinenten und Sprachen, das zu ihr kommt. Sie steht allen bei, die ihre Zuflucht aufsuchen und sie bitten. Die unzähligen Marienkirchen, Kapellen, Statuen und Bilder legen davon Zeugnis ab. Auch der Rosenkranz spricht darin eine deutliche Sprache. Das Herz Mariens ist die moderne Arche Noahs, um über die Sintflut einer Epoche hinwegzukommen, die ähnlich wie unter Noah von ihrem Gott abgefallen ist. Die heutige Zeit, die sich weitgehend von Gott distanziert, versinkt in Gottlosigkeit, in Unzucht und Nichtigkeit. Man spürt mit aller Deutlichkeit, wie eine solche unschamhafte Lebensweise die Strafe Gottes in Windeseile vom Himmel herabzieht. Aber nur wenige wollen sich bekehren, und die Auflehnung des Menschen gegen Gott ist groß. Von dieser Sicht aus gesehen ist die Zukunft für unser Europa und die Welt düster. Wird es darum nicht für viele Sünder das Herz einer liebenden Mutter und Frau sein, dem sie sich noch am ehesten anvertrauen können, weil die Mütter von Natur aus dem Menschen, ihren Söhnen und Töchtern besonders zugewandt sind? Denn die Jungfrau Maria ist bei den Erscheinungen in Fatima wirklich vom Himmel herabgestiegen, um dieser verwahrlosten Generation beizustehen. Ihr tiefes Mitleid bewegt sie, uns retten zu wollen. Darum schmerzt es sie sehr, dass so viele Seelen für das ewige Leben verloren gehen und Jesus für sie umsonst gelitten hat. Doch wie trostreich ist es, wenn Maria uns ihr Herz zur Rettung anbietet. Wie hoffnungsvoll, dass am Ende ihr unbeflecktes Herz triumphieren wird. Sie wird siegen, das steht fest. Soweit ein Auszug aus dem erwähnten Buch, das im Jahr 2007 zum 90-Jahr-Jubiläum der Erscheinungen von Fatima von Pater Otto Meyer herausgegeben wurde. So viel über die zweite Erscheinung am Antoniustag, dem 13. Juni 1917 in Fatima. Die nächste Folge berichtet über die Erscheinung des 13. Juli 1917.